Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das ganze System ist darauf ausgelegt, nicht für Inklusion, sondern die Behinderte an den Rand zu drücken, wo man sie nicht sieht.
Klar, hätte ich gerne ein gesundes Kind gehabt, möchte jeder, aber dafür habe ich Maria, hat auch nicht jeder.
Ich finde, man hat kein Recht, diese Kinder nicht zu bekommen.
Das sind interessante, coole Leute, die sich äußern können zur Welt.
Es ist einfach cool, mit dem Down-Syndrom zu leben.
Natalie ist 21 Jahre alt und findet es cool, das Down-Syndrom zu haben. Doch Menschen wie Natalie gibt es immer weniger in Deutschland. Durch Verfahren der Pränataldiagnostik lässt sich die Trisomie 21 schon im Mutterleib erkennen. Obwohl immer wieder gefordert wird, werdenden Eltern Mut zu machen, auch Kinder mit Beeinträchtigung großzuziehen, in der Realität sieht es anders aus. Es gibt Schätzungen, wonach 9 von 10 Elternpaaren Ungeborene mit der Diagnose Trisomie 21 abtreiben lassen. Woran liegt das? Wenn das Kind anders normal ist, Leben mit dem Down-Syndrom. Das ist Thema unseres Wochenendjournals. Am Mikrofon begrüßt Sie Ute Meier. Maria Pawlak kocht gerade Donut-Hamburger-Eintopf in ihrer Puppenküche.
Maria, wie alt bist du? Ah ja, jetzt zeigt sie mir 3 Finger.
Maria kann noch nicht so gut sprechen. Sie hat das Down-Syndrom und ist in der Entwicklung ein bisschen zurück. Ihre Chromosomenstörung, die Trisomie 21, sieht man ihr nicht so sehr an. Leicht mandelförmige Augen, etwas kleiner gewachsen als eine durchschnittliche 3-Jährige. Ich bin zu Besuch im Haus von Maria und ihren Eltern, Nina und Heinz-Walter Pawlak, im kleinen Örtchen Oberemt im Rhein-Erft-Kreis. Jetzt läuft Maria von der Puppenküche in ihr Kinderzimmer, um uns vorzuführen, welch schöne Hörbücher, CDs und Musikinstrumente sie hat.
Sie hat eine leichtgradige Innenohrschwäche links. Die waren eine Zeit lang auch mit einem Hörgerät versorgt. Aber das ist so minimal, dass sie das Gerät nicht akzeptiert. Deswegen trägt sie es jetzt nicht. Problem sind im Moment die Augen. Die sieht schlecht. Hat auch eine Brille, die sie nicht so gut findet.
Das kann man wohl sagen.
Maria ist ein lebhaftes Kind. Überhaupt nicht schüchtern und immer unterwegs. Darauf sind ihre Eltern stolz.
Sie zählt bis 10. Und wenn sie sie kennen, sie sagt nicht 1, sie sagt doch nicht 10. Aber wenn sie kennen, wenn sie das öfter mit ihr gezählt haben, dann wissen sie, dass sie tatsächlich bis 10 zählt. Sie drückt es nur mit ihren Worten aus. Und es sind aber immer die gleichen.
Ah, okay. Und das sind dann so, Laute, noch nicht so artikuliert drückt. Wahrscheinlich.
Ganz genau. Zieh mal die Brille an.
Zeig mal, wie schön du damit aussiehst.
Genau. Maria,
toll.
Bist du schön?
Ganz
du bist schön. Genau. Das ist das Zeichen für schön, weil wir ja, oder meine Frau.
Also wenn sie so sich übers Kind streicht, ist das Zeichen für schön?
Weil, wir hatten halt gelesen, dass man mit Kindern mit Trisomie viel mit Guck machen kann, also einer gebärdenunterstützenden Kommunikation. Und meine Frau hat diese Gebärden quasi komplett drin. Und so haben wir uns die erste Zeit mit ihr unterhalten.
Marias Vater, Heinz-Walter Pawlak, ist von Beruf Verkäufer in einer Holzhandlung. Er hat die Stundenzahl seiner Arbeit reduziert, um nachmittags mit Maria zu diversen Therapien gehen zu können.
Montags fahren wir nach Köln zur Physiotherapie.
Das braucht sie, um ihre Muskeln aufzubauen.
Genau. Dienstags, in der Regel dienstags, gehen wir zum Reiten. Auch das ist für den Muskelaufbau. Soll natürlich auch das Selbstvertrauen stärken, wenn sie auf dem Pferd sitzt. Und donnerstags gehen wir zur Logopädie.
Seine Frau Nina Pawlak hat vor der Geburt keinen Test machen lassen, ob Maria eine Behinderung hat. Die Diagnose kam erst nach der Geburt. Zunächst einmal war das ein harter Schlag, erzählt die berufstätige Intensivkrankenschwester.
Alles so entgleiten, so das Sicherheitsgefühl, was man immer hat auf sich selbst und sein Leben, dass man alles im Griff hat, das war dann weg. Ich habe dann auf einmal Ängste entwickelt. Ich hatte Probleme mit dem Autofahren. Also ich bin weiter Auto gefahren, aber ich hatte immer Angst, dass irgendwas passiert, dass mir, oder generell, dass mir Situationen entgleiten.
Nina Pawlak ging in eine Therapie. Später schlossen sich die Pawlaks einer Selbsthilfegruppe mit Eltern von Trisomie-Kindern an. Das habe geholfen. Bereuen die Pawlaks es, sich nicht schon vor der Geburt mit einem Test über Marias Behinderung informiert zu haben?
Was hätte es denn geändert? Dann wäre ich 20 Wochen vorher schon traurig gewesen.
Das heißt, für Sie wäre aber auch ein Abbruch nicht in Frage gekommen?
Nein, niemals. Deswegen haben wir es ja nicht gemacht, weil es für uns irrelevant war. Er wäre jetzt beim Organscreening rausgekommen, das Kind ist so schwer organisch krank, dass es nicht lebensfähig ist oder nur eine Lebenserwartung von 2 Jahren hat, einen Vollpflegefall. Das wäre was anderes gewesen, aber alles andere war uns egal.
Ja, jeder will ein gesundes Kind. Und dass das nicht schön war die erste Zeit, ja, und wir haben auch Freunde verloren. Deswegen auch, alles, ja, das alles mit, sie machen alles mit.
Inwiefern haben Sie Freunde verloren?
Ja, die ist ja behindert. Ja, das kriegen sie natürlich nicht gesagt. Niemand wird sagen, ich breche jetzt den Kontakt mit dir, weil deine Tochter behindert ist, aber so ist das.
Empfinden Sie manchmal eine Traurigkeit darüber, dass Maria die Trisomie hat?
Ja, ich bin immer noch traurig. Also ich habe immer noch Momente, wo ich es für Maria einfach schade finde. Weil ja, sie vieles einfach nicht kann, was andere können. Durch die fehlende Sprache ist das manchmal schwierig, Freundschaften aufzubauen. Und das bestärkt auch die Ängste, die ich so habe, dass sie irgendwann mal sozial ausgeschlossen ist oder was ist, wenn wir mal nicht mehr sind? Wer setzt sich dann für unsere Tochter ein? Wer beschützt die?
Nina Pawlak hat das Gefühl, für Maria kämpfen zu müssen und für eine inklusive Gesellschaft. Sie hat mittlerweile Kontakt zu Politikern gesucht. In ein paar Wochen darf ich die Pawlaks zu einem Treffen mit einer Landtagsabgeordneten begleiten.
Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play?
Nathalie, wir fangen aber an wie immer, ja? Ich melde dich hier an.
Ja.
So, und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es genau 2 Programme, die wir jetzt aufrufen müssen.
Ich bin im Deutschlandfunk in Köln, im Büro der Nachrichtenleichtredaktion. Zusammen mit Praktikantin Nathalie de Dreux und Redakteur Thorsten Schneiders. Hier wird eine Internetseite mit Nachrichten in leichter Sprache produziert. Zum Lesen und Hören für Menschen, die Schwierigkeiten haben, die Standardnachrichtensprache zu verstehen. Nathalie soll jetzt gleich bei Instagram Fragen von Nutzern beantworten, die an sie gerichtet wurden.
Nathalie, ich sag du, ja? Okay, jetzt hast du hier praktisch eine Frage, die über Instagram an dich herangetragen wurde, aufgeschrieben. Ich lese mal kurz vor. Wie war dein Praktikum? Wie waren die Aufgaben?
Ja.
Und was wirst du antworten?
Ja, ich finde es sehr gut und kann auch gut recherchieren zu meinen verschiedenen Themen und auch, was an Nachrichten leicht ist, so ansteht an Themen. Und ansonsten macht es ja Spaß zu sein. Ich will da weitermachen.
Okay, du willst weitermachen. Du hast dich schon beworben.
Ja.
Und neben ihr sitzt der Nachrichtenredakteur Thorsten Schneiders. Sie waren jetzt 2 Wochen lang betreuender Redakteur von der Nathalie Dedreux. Wie war's?
Es war eine unheimlich interessante Erfahrung und es hat unheimlich Spaß gemacht, mit der Nathalie zusammenzuarbeiten, weil sie einfach nochmal einen ganz neuen Blick eröffnet hat. Ein Blick, der uns sonst oft verborgen bleibt, weil wir ja meistens über Menschen mit Down-Syndrom reden, aber selten mit Menschen mit Down-Syndrom. Und Nathalie hat die einfache Sprache internalisiert, möchte ich sagen, also in sich aufgenommen, während wir, meine Kollegen, die hier normalerweise an diesem Platz arbeiten, uns in diese einfache Sprache erst hineinarbeiten müssen, ist Nathalie die sozusagen mitgegeben. Sie spricht in einfacher Sprache, sie schreibt in einfacher Sprache und von daher ist es durchaus auch möglich, von ihr zu lernen, bestimmte Dinge auszudrücken. Und hier sitzen wir dann manchmal und überlegen, oh, wie kann man das denn einfacher schreiben? Ja, das ist gar nicht so leicht. Ja. Und an der Stelle ist dann jemand wie Nathalie hilfreich, die dann das aus dem FF rausschleudert.
Die 21-jährige Nathalie ist Medienprofi. Sie hat eine eigene Webseite, in der sie sich als Expertin für das Down-Syndrom bezeichnet. Sie setzt sich für die Interessen von Menschen mit Trisomie 21 ein. Geht auf Demos, hat der Kanzlerin in einer TV-Wahlarena eine unbequeme Frage zur Spätabtreibung gestellt. Sie setzt sich dafür ein, dass werdende Eltern Ungeborene mit Down-Syndrom behalten. Als Aktivistin war sie zu Gast beim Bundespräsidenten. Jetzt bin ich mit Nathalie in eines der Deutschlandfunkstudios gegangen und mache ein Interview mit ihr. Nathalie, dein Lebenslauf, der liest sich eindrucksvoll. Du hast mehrere Praktika gemacht in der Gastronomie und auch im Journalismus und du warst bereits in mehreren Fernsehsendungen und Radiosendern zu Gast und du warst sogar schon mal als Sachverständige in den Bundestag eingeladen zum Thema pränatales Kindeswohl. Wie hast du das alles geschafft?
Ja, also weil ich mich ja dafür einsetze, weil mich das Thema Down-Syndrom ja halt auch interessiert. Und weil ich auch so mutig war und ich das auch so gemacht habe. Meine Mutter ist da so meine Assistenz und hilft mir auch dabei. Und meine Begleitung hilft mir, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und begleitet mich aber auch beim Praktikum beim Deutschlandfunk.
Wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen? Wie lebst du, wenn du nicht gerade ein Praktikum beim Deutschlandfunk in den Nachrichten leicht machst?
Also ich verabrede mich meistens mit meinen Freunden und vor allem auch am Wochenende, verbringe Zeit miteinander und habe auch eine richtige Beziehung. Und ansonsten mache ich erstmal nichts. Ich gehe auch mal schwimmen, was auch gut tut und ich gehe auch zum Bowling.
Also das heißt, du hast viele Hobbys?
Ja.
Und arbeitest du auch?
Ja, sonst arbeite ich bei der Caritas Wertarbeit in Köln. Mal Wäsche waschen, mal spülen, mal auch im Café den Service machen und vielleicht komme ich dann einfach zum Deutschlandfunk wieder.
Nathalie, du bist auch Aktivistin. Du setzt dich für die Belange von Menschen mit Behinderung ein, speziell für Menschen mit Down-Syndrom, so wie du. Und du hast eine Petition gestartet, dass ein Bluttest für Schwangere keine Kassenleistung werden soll.
Ja.
Warum hast du das gemacht?
Ich möchte auch damit erreichen, dass für Menschen mit Down-Syndrom einfach gekämpft wird, dass mehr Platz auf der Welt ist. Und so ein Bluttest macht Schwangerschaftsabbrüche auch möglich, bringt aber keine Information weiter.
Du bist ja mittlerweile richtig so ein bisschen berühmt. Du warst ja schon im Fernsehen, du hast mit der Kanzlerin gesprochen und jetzt wirst du eingeladen auf Kongresse. Was bedeutet dir das alles?
Ja, also für mich bedeutet halt, dass die Frau Merkel halt eine mächtige Kanzlerin ist und auch cool ist und das ist super, dass die auf mich zugekommen ist. Und es ist auch cool, dass die mich auf der Arbeit besucht hat und auch so coole Fragen gestellt hat und mit ihr über das Thema Down-Syndrom zu sprechen und dass man halt so laut ins Mikrofon reinsprechen muss, damit die Leute einen zuhören. Und es macht auch Spaß, dass die mir auch zuhören und auch zu mir halten. Und ich finde es cool, ins Fernsehen zu gehen und dabei auch die Dinge zu machen, die man sich eigentlich noch nicht getraut hat.
Glaubst du, dass du ein Vorbild bist für andere Menschen mit Down-Syndrom, Nathalie?
Ja, ich glaube auch, dass ein Vorbild für andere Menschen mit Down-Syndrom eben auch bin. Dann führe ich auch ein gutes Leben, habe auch und möchte auch gleichzeitig Journalistin und Autorin werden und auch gleichzeitig eine Beziehung führen und auch später mal eigene Kinder haben. Und ich möchte einfach selbstbestimmen und selbstbestimmtes Leben führen. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. I just wanna.
Die Down-Syndrom-Aktivistin Nathalie Dedrö möchte nicht, dass ein Bluttest auf Trisomie zur Kassenleistung in der Schwangerschaft wird. Sie befürchtet, dass Down-Syndrom-Babys vor der Geburt standardmäßig diagnostiziert werden und als Konsequenz dann abgetrieben werden.
Hallo. Sind Sie Frau Stöcker?
Ja,
ja, hallo, freut
hallo,
mich.
Schönen guten Tag. Tag. So, wir ja. Gehen wir direkt nach gegenüber, bitte schön.
In Ihr Büro?
Genau.
Ich bin zu Gast bei der Beratungsstelle des Bundesverbands Pro Familia in Köln. Gabrielle Stöcker begrüßt mich. Die ausgebildete Frauenärztin ist seit 13 Jahren in der Schwangerschaftsberatung von Pro Familia tätig. Ich möchte von ihr wissen, ob sie Paare betreut, die nach einem Bluttest oder einer Fruchtwasseruntersuchung zu ihr kommen.
Die kommen zu uns, die kommen oft an einem Punkt, wo sie schon mitten in einem pränataldiagnostischen Weg, so nenne ich mal, drinstecken. Das heißt, sie haben vielleicht schon Untersuchungen gemacht mit schlechten Ergebnissen oder mit unsicheren Ergebnissen und sind zutiefst verunsichert, wie soll es jetzt weitergehen, oder haben eine Diagnose bekommen oder sind sogar auch an einem Punkt, wo sie schon einen späten Schwangerschaftsabbruch durchgeführt haben. Es kommt aber auch durchaus vor, das würden wir uns natürlich mehr wünschen, dass Frauen und Paare zu uns kommen, bevor sie überhaupt solche Untersuchungen in Anspruch nehmen. Weil es braucht schon auch eine Auseinandersetzung damit, worum soll es gehen, was würden wir machen. Also Menschen nehmen meistens Untersuchungen in Anspruch, um Beruhigung zu erfahren. Sie wollen sicher sein, dass alles in Ordnung ist, dass das Kind gesund ist. Und man muss in die Reflexion gehen als werdende Eltern, was würden wir machen mit einem Ergebnis? Es gibt ja nun auch nicht das behinderte Kind.
Angenommen, ich bin schwanger und habe jetzt die Diagnose, mein Kind hat Trisomie 21 und ich komme zu Ihnen in die Beratung. Was besprechen Sie dann mit mir? Was sprechen Sie an mit mir zusammen?
Dann ist es erstmal eine Krisenintervention. Da geht es in einer gewissen Weise auch erstmal darum, so eine Diagnose zu verdauen, dann eben im nächsten Schritt sich davon zu verabschieden, dass es ein vollkommen gesundes Kind ist. Also dass es eben nicht das Kind ist, was fantasiert wurde, die Elternschaft, die fantasiert wurde, das Leben mit dem Kind, was fantasiert wurde, sondern dass es ein besonderes Kind ist. Ob man das alles dann in so einem ersten Gespräch schon auffangen kann und besprechen kann, das kommt eben immer drauf an. Und das kommt eben immer drauf an, mit welcher Haltung wird diese Diagnose aufgenommen.
Es gibt Schätzungen, wonach 9 von 10 Elternpaaren sich nach einer Trisomie-Diagnose für den Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Wobei auch eine solche Entscheidung alles andere als leicht ist, sagt Gabrielle Stöcker.
Also gerade oft die Entscheidung zu einem späten Schwangerschaftsabbruch, die ist unfassbar schwer für die Paare. Wir reden von Wunschkindern. Das sind Kinder, die diese Menschen sich gewünscht haben. Und ich glaube, das ist, wenn man nicht selber in der Situation ist, schwer nachvollziehbar, wie es diesen Menschen geht, also im wirklichen emotionalen Sinne, wie sehr sie das auch eben zerreißen kann. Und auch eben diese Entscheidung, die aktive Entscheidung zu treffen, die Schwangerschaft abzubrechen, zumal gerade diese Entscheidung eigentlich diejenige ist, die moralisch als eher verwerflich angesehen wird.
Die Belastbarkeit von Eltern ist sehr unterschiedlich, erklärt mir die Frauenärztin. Im Beratungsgespräch versucht sie, Lösungen zu finden, die die Kräfte und die Grenzen der Betroffenen berücksichtigt und nur der Betroffenen.
Unsere persönliche Meinung hat in der Beratung erstmal nichts zu suchen. Also es soll niemand hier rausgehen und sich moralisch abgewertet oder verurteilt fühlen, nur weil er vielleicht eine Entscheidung trifft, die das Gegenüber vielleicht anders getroffen hätte. Das ist erstmal die Entscheidung der Frau oder dieses Paares.
In der Debatte um Bluttests hat der Bundesverband Pro Familia sich übrigens für Bluttests als Kassenleistung ausgesprochen, aber nur bei sogenannten Risikoschwangerschaften und mit Beratungsgespräch.
Hallo Valerian, gibst du mir auch die Faust? Hi. Nochmal? Ja, jetzt winkt er mir zu.
Ein weiteres Kind mit Trisomie 21, das ich kennenlerne, ist Valerian. Er ist 7 Jahre alt und geht jetzt in die Schule. Eine inklusive Reformschule in privater Trägerschaft. Auch Valerians ältere Geschwister gehen hierhin. Ich treffe Valerian, seine 9-jährige Schwester Clara und seinen Vater Mario Peric beim Abholen an der Schule.
Valerian lernt erstmal die Dinge des alltäglichen Lebens. Also das, was wir alle vielleicht in einer früheren Stufe gelernt haben, wo wir noch kleiner und jünger waren, bevor wir in den Kindergarten gegangen sind, das konnte Valerian aber zu dem Zeitpunkt nicht, weil er einfach physisch eingeschränkt war. Aufgrund seiner Herzkondition, da hätte er normalerweise nicht überlebt. Er hat einen Herzfehler. Ohne die Operation innerhalb der ersten 6 Monate hätte er nicht überlebt. Das hat er Gott sei Dank geschafft, ist inzwischen auch medikamentfrei. Aber das bedeutet natürlich, dass in den ersten 1,5 Jahren, 2 Jahren er körperlich sich nicht so entwickeln konnte und dann diese ganzen Erfahrungsschritte, die wir alle schon irgendwie gemacht haben, üblicherweise, konnte er so noch nicht machen. Jetzt ist er kräftig und arbeitet das für sich dann entsprechend ab.
Warum geht denn Valerian schon in die Schule? Könnte er nicht einfach auch noch in die Kita gehen, um das nachzuholen?
Naja, erstmal ist es nicht so leicht, Kinder heutzutage zurückzustellen. Dafür muss man schon sehr, sehr triftige Gründe haben.
Hat Valerian die nicht?
Ja, jetzt augenscheinlich würde man sagen, ja. Ja, aber für uns ist das kein Grund, ihn zurückzustellen. Er kann hier frei lernen, das heißt, er kann hier so frei lernen, wie er das möchte. Und der Kindergarten, wo er ja dann mit der Älteste wäre, bietet ihm nicht mehr das, was er braucht als Anregungspotenzial, um weiter zu wachsen.
Mario Peric, der seit der Geburt Valerians Hausmann ist, lädt seine Kinder in sein elektrobetriebenes Lastenfahrrad. Die Familie wohnt in einer autofreien Siedlung in Köln. In der unkonventionell eingerichteten 4-Zimmer-Wohnung der Familie treffe ich die Mutter Claudia Merkel. Und während Valerian bei der Sommerhitze schnell in Richtung Küche verschwindet und sich an den kühlen Fliesenboden schmiegt, erzählen mir Claudia und Mario Peric, wie stark der kleine Valerian nach seiner Geburt beeinträchtigt war.
Also er ist geboren worden mit einem Herzklappenfehler. Er hatte eine sogenannte Lippen-Kiefer-Gaumen-Segelspalte durchgehend. Er hat eine Hörbeeinträchtigung um die 50 Dezibel. Und er hat jetzt nur noch eine Sehbeeinträchtigung von 2,5. Dioptrien Weitsicht mit entsprechender Hornhautkrümmung, die ist etwas deutlicher. So, das sind die Beeinträchtigungen, die er mitgebracht hat. Die ersten 6 Monate lebt er zu Hause mit einem Herzmonitor. Er wurde tagtäglich gefüttert mit...
Valerian lag am Herzmonitor und musste künstlich ernährt werden. Danach wurde sein Herz operiert. Zwei OPs am Gaumen folgten. Bis heute müssen Valerians Eltern mit ihm regelmäßig zur Kontrolluntersuchung gehen. Außerdem bekommt Valerian dreimal täglich die Ohren gereinigt, denn sie laufen voll Eiter.
Das ist jetzt Wasserstoffperoxid, also natürliches Desinfektionsmittel. Das benutzen auch viele HNOs.
Und Valerian scheint das ganz angenehm zu finden, kommt mir so vor.
Ja, also er kennt das schon. Ne? Er legt sich dann direkt in Position. Ja, und ich glaube auch, also zumindest, er kann es uns ja so nicht direkt rückmelden, aber er geht inzwischen immer öfter ans Ohr ran und bewegt dann und dann weiß man auch, ah, das stört ihn. Und das befreit ihn, er hört ja dann auch besser.
Wenig später bekommt Valerian eine Nuckelflasche gefüllt mit Brei gereicht, Blumenkohl-Spinatauflauf püriert. Seit seiner Gaumen-OP mag Valerian keine feste Nahrung mehr. Mario und Claudia wirken extrem pragmatisch und zuversichtlich, selbst wenn sie über Valerians schwierige Krankheitsgeschichte sprechen. Woher nehmen sie die Kraft, das Schicksal ihres Kindes so anzunehmen?
Also ich sehe, dass der glücklich ist. Ich würde sagen, für uns beide ist es total egal, die Trisomie. Und auch wie Valerian ist, ich finde das gut, wie er ist. Also ich komme aus einer Familie, wo es einfach, also das Glas ist immer halb voll und für alles wird eine Lösung gefunden irgendwie und so. Und deswegen glaube ich, dass es bei mir so ist. Also ich glaube einfach, den größten Fehler, den man machen kann, ist, sich in diese Ohnmacht reinzubegeben und ja, und passiv zu werden.
Zusammen sitzen wir auf einem breiten Sofa, lutschen Wassereis und ertragen die Sommerhitze. Irgendwann kommt das Gespräch auf die Diskussion rund um Pränataldiagnostik, Bluttests und Schwangerschaftsabbrüche. Valerians Trisomie wurde bei Claudia schon während der Schwangerschaft diagnostiziert.
Das war mir aber da in dem Moment, als sie das gesagt hat, schon total egal, weil ich einfach für mich abgespeichert habe, dass das total nette Menschen sind und freundliche und innige und herzliche Leute. Und ich hatte nur Angst, dass ich ihn hässlich finden würde nach der Geburt wegen der Spalte, weil ich mir das nicht vorstellen konnte.
Aber wie war es dann nach der Geburt?
Naja, so schön. Das ist ja dann bei jeder Mutter so. Aber das war ganz toll, war goldig, war super, gar nicht so, wie ich irgendwie gedacht habe. Die Frauen wissen oft gar nicht, worauf sie sich einlassen mit den Abtreibungen, weil es sind genau genommen keine Abtreibungen, sondern es ist ja nach der 12. Woche und es sind dann eigentlich Totgeburten und da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt.
Claudia schaut nachdenklich auf ihren kleinen Sohn, der nach seiner Flaschenkost weiter mit ihr kuschelt.
Also ich habe Verständnis, dass einen das verunsichert und unter Umständen auch in ein tiefes Loch stürzt. Und ehrlich gesagt habe ich kein Verständnis dafür, diese Kinder nicht zu bekommen. Und mich haben das auch manche gefragt, als ich mit Valerian schwanger war. Und für mich war ganz klar, wenn Mario und ich gemerkt hätten, wir schaffen das nicht mit Valerian, warum auch immer, dann hätte ich mir Unterstützung geholt. Also ich weiß, dass wir in einem Staat leben, wo das geht. Und ich habe mich dann auch mal mit Adoption beschäftigt. Ich hätte es nicht getan, aber ich verstehe halt nicht, warum man dann nicht das Kind bekommt und es dann abgibt und sich selber eingesteht, ich schaffe das nicht. Ich finde, man hat kein Recht, diese Kinder nicht zu bekommen.
Sie und ihr Mann Mario sind dankbar, dass sie Valerian haben.
Es gibt einem so dieses Lebensgefühl und auch die Lebensqualität der Ruhe und Gemächlichkeit. Wo wir sonst immer so durchfetzen, ja, bedingt durch gesellschaftliche Faktoren, aber und auch eine eigene innere Veranlagung.
Ja,
bei mir.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja eher so ein Machertyp. Ja, und auch eher genau, so ein. Also gerade bei dir würde ich sagen, wahrscheinlich lernst du Geduld, oder? Ja,
genau, das ist nämlich genau die Fähigkeit, die mir ziemlich abgeht. Ja, und er schenkt mir das. Ne? Weil vorher ist das ja immer, man zwingt sich irgendwie geduldig zu sein. Oder man zwingt sich, nee, ich sollte jetzt das arme Kind, das kann ja nichts dafür. Ja? Und so, das sind so diese Dinge, die ablaufen. Aber bei ihm ist das nicht. Ne, ihn schaue ich an und er schenkt mir die Geduld.
Was ist Zeit? Zeit, was willst du? Wo kommst du her? Zeit, was willst du? Bist du hier oder bist du dort? Ich will mehr Zeit, genau, ich will mehr Zeit, ne? Man auch mal viel mehr machen kann, ne? Und nicht immer so wenig, denn, weißt du? Wie gestaltet die Zeit? Inwieweit ist die Zeit einfach da für den, der wenig Zeit hat, der mehr Zeit hat? Man muss die Zeit ändern. Wozu habe ich eigentlich die Zeit?
Es ist Dienstagabend, 18 Uhr. Im ersten Stock eines Altbaus im Bonner Stadtteil Beuel. Die Redaktion des Ohrenkuss hat sich zu ihrer Redaktionskonferenz versammelt, die alle 2 Wochen stattfindet. Chefredakteurin Katja de Braganza mit ihrem Team, Redakteurin Anne Leichtfuß, Assistentin Katharina Grabes und die Autoren. 10 Männer und Frauen unterschiedlichen Alters mit Down-Syndrom. Unter ihnen ist auch Nathalie Dedreux, die so gern als Journalistin arbeitet. Ich darf zu Gast sein und stoße dazu, als die Autoren gerade über ihre Arbeit in der Redaktion reflektieren.
Ich komme immer gerne hin. Ich habe auch viel gelernt. Und dann bin ich einfach so fröhlich, dass ich jetzt heute hier jetzt da bin. Und ja, ist wie eine Großfamilie, sage ich manchmal für mich. Und ich finde es einfach traumhaft schön und ich fühle mich so richtig hippie.
Wir schreiben Texte, wir können irgendwie quatschen. Und da findet man ja auch viele Freundschaft auch bei Sitzungen. Und dann mir ist es ja auch wichtig, dass man weiß, was wir im Leben so machen. Also wie wir ticken.
Ich schreibe gerne. Und ich finde es auch cool hier. Und auch natürlich mit euch zu reisen. Macht auch viel Spaß. Auch, dass wir Preise kriegen. Auch, dass ich selber einen Preis bekommen habe. Mir haben die Beine gezittert, dass wir gewonnen haben. Und ich finde, das ist hier mein Zuhause. Ich fühle mich richtig wohl. Ich will weiterschreiben.
Wir sind alle einzigartig. Wir schauen die Welt anders wie die anderen Menschen.
Mehr als 50 Autoren und Autorinnen gehören zurzeit zur Ohrenkuss-Redaktion. Manche nehmen weite Anreisen in Kauf, um zu den Redaktionssitzungen nach Bonn zu kommen. Manche arbeiten als Fernkorrespondenten. Die Ohrenkuss-Redaktion ist vielfach ausgezeichnet worden, hat Preise von Sozialverbänden und Stiftungen erhalten, Designpreise, Ideenpreise.
Also wollen wir weiter mit der Fachfrau arbeiten? Soll ich noch den Namen schreiben oder ja.
Die geistige Mutter dieses Projekts ist Katja de Braganza, eine auffällige Erscheinung im bunten Kleid mit langen Haaren und lackierten Fußnägeln in Birkenstocks. Braganza war in ihrem früheren Leben Humangenetikerin und hörte auf einer Konferenz einen Text von einem Jungen mit Down-Syndrom.
Ich glaube, das Wichtigste war, dass ich irgendwann entdeckt habe, dass Menschen mit Down-Syndrom sehr wohl sich äußern können, aber ihre Ausdrucksweise ist besonders. Und wenn sie schreiben, ist das sehr speziell. Sie erschaffen neue Wörter, sie bringen die Dinge auf den Punkt. Sie haben eine andere Art und Weise, als Menschen ohne Down-Syndrom, über die Welt zu sprechen, über das, was ihnen wichtig ist, all diese Themen. Und mir war klar, wenn wir daraus eine Publikation machen, wird die gerne gelesen, und zwar nicht aus Mitleid, weil die jetzt irgendwie etwas haben und man denken muss, Gott, die tun mir leid, sondern mir war klar, das kann cool werden, das kann ein Kultmagazin werden, weil Menschen denken, wow, wie kann man das so toll so formulieren? Und diese Rechnung ist auch aufgegangen. Nebenbei war es natürlich so, dass diese Personen, die jetzt meine Kolleginnen und Kollegen sind, dass die damit eine Stimme haben und sich äußern können, wo man vorher dachte, jemand mit Down-Syndrom ist dumm wie Brot. Ja, der hat überhaupt keinen Gedanken im Kopf. Und nicht nur erstens, dass er Gedanken hat, die sind auch noch interessant und die gucken die Welt anders an. Also die Besonderheiten unserer Welt zu beschreiben als Team, wo auch Leute mit Down-Syndrom dabei sind, das empfinde ich als Bereicherung. Unerwartete Blickwinkel, eine andere Wahrnehmung. Das ist spannend.
Der Ohrenkuss ist ein Heft von Menschen mit Down-Syndrom, das halbjährlich erscheint. Ein Hochglanzprodukt, das sich jeweils mit einem Schwerpunktthema auseinandersetzt. Mit Fotostrecken und Essays, Reportagen, Gedichten. Über die Ukraine, über Ozeane, über Väter und Mütter. Ich blättere in der Ausgabe über Mütter herum. Da drin gibt es berührende Porträts der erwachsenen Down-Syndrom-Autoren mit ihren Müttern. Dazu Zitate der Autoren.
Wenn meine Mutter eine Musik wäre, wäre sie eine klassische Musik, weil das ihre Lieblingsmusikrichtung ist, die sie immer hört. Und manchmal nervt es mir, wenn es zu viel wird. Ich hab dich lieb, das ist mein Satz. Ich hab dich auch lieb, das sagt sie zu mir immer, da sie an mich denkt, da sie mich kennt. Das berührt in mein Herz und das pocht, wenn ich diesen Satz sagen würde. Die Mutti ist hübsch, die sieht gut aus und hübsch. Sie hat braune Haare, die ist größer als ich. Ich finde toll, dass meine Mutter nett zu mir ist. Mit ihr kann man gut knuddeln.
Fast alle Redaktionsmitglieder können selbst lesen und schreiben und tun das auch. Das heißt, wir sammeln handgeschriebene Texte. Wir kriegen E-Mails, wir kriegen Sprachnachrichten und irgendwann stellen wir das gesamte Material zusammen.
Erklärt mir die Redakteurin Anne Leichtfuß. Grammatik- und Rechtschreibfehler bleiben in den Ohrenkussheften drin. Gerade ist ein Heft über die Ukraine fertiggestellt. Einige Ohrenkuss-Mitarbeiter waren dafür in die Ukraine gereist, zur Vorortrecherche. Das Heft liegt zurzeit in der Grafik. Es braucht nur noch einige Slogans für den Online-Shop, um Merchandising-Produkte vom Ohrenkuss zu bewerben.
Jetzt brauchen wir noch einen knackigen Spruch für eine Werbung.
Kauf,
sehr gut.
Kauf.
Alles klar? Das ist super, eine Alliteration sogar. Pauli, schreib's auf. Ja.
Die beiden Chefinnen Katja de Braganza und Anne Leichtfuß geben Impulse. Die Redaktionskollegen greifen sie auf und entwickeln Ideen. Anne Leichtfuß protokolliert alles in ihrem Laptop. Später wird darüber abgestimmt werden. Außerdem wird darüber diskutiert, ob der Ohrenkuss sein neues Heft über Nachhaltigkeit machen sollte. Und während die Autoren sich erste Gedanken zum Thema Plastik und Müllvermeidung machen, spreche ich mit Anne Leichtfuß, einer Frau mit glitzernder Schmetterlingsbrille im 50er-Jahres-Stil.
Also das ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt. Das sind meine Kollegen und Kolleginnen. Wir machen keine Kunsttherapie oder irgendwas. Das sind alles erwachsene Leute mit Down-Syndrom und die schreiben, weil sie schreiben wollen. Niemand von uns, die fest in der Redaktion mitarbeiten, hat irgendwie eine sonderpädagogische Ausbildung oder irgendwas in dem Bereich.
Etwa 3000 Abonnenten hat der Ohrenkuss. Zum professionellen Anspruch passt, dass alle Mitwirkenden, Redakteure, Autore, Assistenten, Geld für ihre Arbeit bekommen. Chefredakteurin Katja de Braganza hat 2010 für den Ohrenkuss das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen.
Hallo. Hallo.
Maria, kennst du mich noch?
Ja. Hallo, Herr Pawlak. Hallo.
Ja, achso, ich melde uns mal an, ne?
Ja, das ist das mal da.
Ich hatte ja jetzt eben schon ein Gespräch gehabt, ne?
Oh, war ein ganz gutes Gespräch. Sehr engagierter Mann. Und ja, ich bin ein bisschen nervös, ne? Landtag.
Ja.
Total. Gut 1,5 Monate nach unserer ersten Begegnung treffe ich Familie Pawlak wieder. Wir treffen uns im Foyer des Düsseldorfer Landtags. Nina Pawlak möchte Abgeordnete darauf aufmerksam machen, mit welchen Schwierigkeiten sie im Alltag zu kämpfen hat.
Das ganze System ist darauf ausgelegt, nicht für Inklusion, sondern die Behinderte an den Rand zu drücken, wo man sie nicht sieht, wo sie keinen stören, wo sie keinem zur Last fallen. Und meines Empfindens widerspricht das dem Grundgesetz, weil dafür sind wir alle gleich und niemand darf diskriminiert werden. Aber meine Tochter wird diskriminiert aufgrund der Diagnose. Es wird nicht geguckt, was sie kann, welches Potenzial sie hat, was sie schaffen kann. Nein, sie hat die Trisomie, die ist 100% geistig behindert, die kann nichts. Und das will ich für meine Tochter nicht.
Und weil sie am System etwas ändern will, hat sie an alle Landtagsabgeordneten von Nordrhein-Westfalen eine Mail geschrieben, in dem sie ihre Probleme schildert. Von einigen ist sie zum Gespräch eingeladen worden. Heute geht Nina Pawlak zur grünen Abgeordneten Sigrid Beer, eine Schul- und Bildungspolitikerin. Wir treffen die 63-jährige Frau mit den kurzen weißen Haaren im Fraktionssaal der Grünen. Kaffee, Saft und Kekse stehen für uns bereit.
Hallo.
Guten Tag.
Sigrid Beer. Pawlak, hallo. Ich grüße Sie.
Nina Pawlak kommt schnell zum Punkt. Sie habe mehrere Probleme mit dem Bundesteilhabegesetz, das ja eigentlich die Inklusion fördern soll.
Maria hat einen Behindertenausweis, der gilt für 5 Jahre. Also ist sie in 5 Jahren nicht mehr behindert. Die Einzelfallhilfe, die jetzt nicht wirklich viel Geld verdient, die bezahlt wird vom Sozialamt, die muss jedes Jahr bewilligt werden. Jedes Jahr. Das heißt, man muss dann von allen Therapeuten und den Ärzten Berichte ranschaffen. Für eine festgesetzte Diagnose. Sie müssen immer wieder beweisen, dass das Kind die Unterstützung im Alltag braucht. Da hätte ich gerne, dass das ein bisschen entschlackt wird, das Ganze, dass man es nicht jedes Jahr haben muss. Das ist auch sehr zeitaufwendig. Und dann
weiter beschreiben die Pawlaks ihre schwierige Suche nach einem Kindergarten und ihre Sorge, dass Maria in keine Regelschule gehen kann. Die Abgeordnete Sigrid Beer hört aufmerksam zu, nickt verständnisvoll. Sie stimmt den Pawlaks zu, dass die Förderung von Kindern mit Beeinträchtigung entbürokratisiert werden muss und dass sich die Schulen weiter öffnen müssen.
Und da wird es nochmal sehr deutlich, es ist eine soziale Spaltung, es ist eine Ausgrenzung von Kindern und das ist genau ein Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention. Wenn ich sage wie die Ministerin, ja, ich stehe dazu, Inklusion ist ein Menschenrecht, dann muss das Menschenrecht an jedem Ort gelten und da gibt es nicht menschenrechtsfreie Zonen.
Ich hoffe ja, dass sich das irgendwann wieder ändert und dass alles offener wird, das System. Ich finde es sehr schwierig zu argumentieren, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, weil ich sage, der Gesetzgeber gibt es vor und die Gesellschaft geht nach oder geht mit und natürlich braucht das Zeit. Aber wir haben uns ja in den letzten 200 Jahren auch weiterentwickelt.
Die Grünen-Abgeordnete spricht lange mit den Pawlaks, mehr als eine Stunde. Auch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter hört zu. Später verspricht Sigrid Beer Hilfe. Sie will beim zuständigen Landkreis nachhaken, wie Fördergelder für Inklusion konkret eingesetzt werden. Sie will das Anliegen der Pawlaks, dass Maria in die nächstgelegene Grundschule kommen kann und unbürokratisch ihre Förderung erhält, in den Petitionsausschuss des Landtags einbringen. Dort ist sie die Sprecherin.
Das, was Frau Pawlak erzählt hat, die Sorgen, die sie plagen, die Nöte, mit denen sie sich im Alltag rumschlagen muss, ich nehme mal an, Ihnen ist da nicht alles neu. Sie sind ja Fachpolitikerin. Gibt es etwas, was Sie überrascht hat?
Nein, es ist leider kein Einzelfall und es ist mir leider nicht neu. Und das macht das Umfassende der Aufgabe nochmal deutlich, dass es immer noch notwendig ist, dass Eltern sich einzeln was erkämpfen müssen. Und das ist genau die Zielrichtung gewesen. Das darf eigentlich nicht passieren. Trotzdem bleibt es immer noch ein mühevoller Weg. Deswegen kann ich nur dazu raten, ja, an die Politik heranzugehen, das deutlich zu machen, sich aber auch zu organisieren, sich zusammenzuschließen, damit zu machen und hartnäckig zu bleiben.
Es sind so schöne Visionen, dieses gemeinsam und wir müssen durchlässiger werden, wir müssen bunter werden und das ist ein langer Weg, ganz bestimmt. Aber gleichzeitig haben wir hier eine knallharte Leistungsgesellschaft und Eltern von Kindern ohne Behinderung machen sich schon Sorgen, ob ihre Kinder so mitkommen und die Mitbehinderung, das ist praktisch schon ja, in weite Ferne gerückt. Frustriert Sie das nicht manchmal?
Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Deswegen ist es auch wichtig, so ein Thema immer wieder in der Sozialpolitik, in der Gesellschaftspolitik, in der Bildungspolitik zu platzieren. Und das ist noch ein dickes Bohren von Brettern. Das ist einfach so. Aber diese bestehenden Ungerechtigkeiten darf man nicht hinnehmen.
Dann verabschieden sich die Pawlaks von Frau Beer. Ihre Petition liegt seit Anfang dieses Jahres im Petitionsausschuss. Nun heißt es warten, was das bringt. Unmittelbar nach dem Gespräch ist Nina Pawlak erst einmal zufrieden.
Ich bin zufrieden. Also ich bin jedem dankbar, der sich da für mich stark macht. Was auch immer das ist, ob das jetzt die Schulpolitik ist oder die Bürokratie oder was auch immer. Ich bin für jede Unterstützung dankbar. Ja.
Wenn das Kind anders normal ist, Leben mit dem Down-Syndrom. Das war unser Wochenendjournal. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Ute Meier. Nach uns folgt Klassik, Pop etc. Heute mit dem Pianisten Igor Levit.